Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Harald Schmidt. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Es war ganz lustig, als Sie eben durch die Redaktion bei uns gingen und Kollegen dann riefen, Moin Harald!
Ja.
Das wirkte so ein bisschen, als seien Sie ja auch hier im Funk, im Sender eine Institution. Wie kommen Sie sich denn selber vor?
Ich finde das toll. Ich habe leider jetzt die Kollegen nicht erkannt. Das lag aber an der Maske. Das ist ein wichtiger Satz zur Zeit. Hinter der Maske habe ich Sie oder dich gar nicht erkannt. Aber das ist natürlich der Sender, mit dem ich als Hörer, als Kind aufgewachsen bin. Und ich hatte hier ja auch eine wunderbare Zeit mit Verstehen Sie Spaß. Und wann immer ich in Stuttgart was mache oder so, ist entweder ein Interview hier oder ich bin in der Landesschau oder so. Also komischerweise fühle ich mich auch so ein bisschen so als Chef hier in dem Sender. Also ich habe das Gefühl, dass ich ihn jederzeit übernehmen könnte.
Das ist ein interessanter Punkt, denn als Chef, da müssten Sie natürlich auch Innovation in den Laden reinbringen.
Ja.
Was würden Sie als erstes umsetzen, wenn Herr Kniffke Ihnen jetzt für einen Tag den Sessel überlässt?
Nee, das ist ein Irrtum. Mitarbeiter wollen keine Innovation. Das habe ich, als ich noch eine Produktionsfirma hatte, habe ich das erfolgreich getestet. Man geht durch und macht in die Büros rein, so, zu Hause können Sie das jetzt nicht sehen, ja, beide Daumen hoch, läuft ja riesig. Oder einfach so ein lockeres, war super gestern. Egal, was der oder die gemacht haben, niemand will Innovation. Weil es weh tut, weil es an die eigenen Pfründe geht. Man muss sagen, wir müssen das schaffen, also einfach mal den Begriff Digitalisierung reinwerfen. Aber damit hat sich's. Also schön den Laden laufen lassen und gucken, was das Schicksal bringt.
Verstehe ich Sie also richtig? Sie waren so innovativ, dass Sie sich aufgrund dessen selbst abgeschafft haben?
Ja, das ist der Markt war dann irgendwann nicht mehr für mich da. Also ich sehe das ja marktwirtschaftlich. Ja, es gab sozusagen keinen Markt mehr, wo ein Sender sagt, das lohnt sich für uns. Und damit hatte sich die Sache dann erledigt. Also das ist, wie wir damals beim alten Fritz gesagt haben, servir et disparaître.
Und nochmal zurück, dennoch zum Thema Innovation. Was wäre denn etwas, was gut wäre, wenn Sie die Mitarbeiter jetzt vielleicht mal außen vor lassen?
Für den Sender hier?
Ja, zum Beispiel.
Naja, also wenn dann geht es ja nur um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja? Wenn ich nüchtern denke, würde ich sagen, wir machen den Laden dicht, zahlen alle weiter, bis sie sozusagen an der Friedensbuche versenkt werden. Aber die ganze Entwicklung geht ja doch dahin, dass jeder über kurz oder lang sein eigener Sender sein wird. Wenn ich sehe, was ein Handy heute schon kann, wenn ich mir das exponentiell vorstelle, dann ist wirklich, also man sollte die Oldies, meine Generation, 60+, pflegen, die ja die Stammhörerschaft ist dieses Senders. Man kann sicher einen mit einer Pudelmütze und einem Zauselbart irgendwo in die Ecke stellen und sagen, wir sind jetzt trimedial. Aber die Kernhörerschaft des SWR zwischen Mannheim und dem Bodensee, ja, für die ist der aktuellste Sänger Freddie Mercury, das muss man ganz klar so sagen.
Den haben wir jetzt gerade schon gehört. Also jetzt ist zum Beispiel, ich gucke gerade mal, deswegen hört man mich so schlecht, was hier als nächstes draufsteht. Ich fürchte, das fällt dann unter Innovation. Master KJ featuring Nom Chewo.
Ja, das sind meine Lieblingsrufen. Pussy featuring Uschi, wo ich gar nicht mehr weiß, wer ist. Die kommen aber meistens aus Bielefeld.
Wollen Sie es direkt mal eben ansagen? Hier, die Nummer 3.
Das ist die Nummer 3.
Mhm.
Und jetzt kommt der absolute fantastische SWR-Satz. Ich habe die falsche Brille auf. Jerusalemer, on the beach is Chris Rea, das kenne ich ja noch. Eagles kenne ich auch noch. Aber Frau Köster, ich finde den Titel nicht.
Davor. Sie weichen aus. Davor. Vor Chris Rea.
Friends will be friends. Take it easy. Die Eagles. Jerusalemer. Master genau. KG. Master KG, das klingt nach Mittelstand im mittleren Neckarraum. Featuring, es ist mir vollkommen wurscht, wer das ist, spielt es einfach.
Da müssen wir jetzt durch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben aus Ihrem Kölner Homeoffice heraus den CDU-Parteitag verfolgt.
Ja, aus meiner Küche.
Warum speziell die Küche?
Weil ich ja nebenher Kaffee gemacht habe und gegessen. Und es war grandios. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch dieser Parteitag ganz klar nach theatralischen Regeln funktioniert. Ja. Es war klar, dass Laschet mit Abstand der Beste war, weil das langsame Sprechen, das in die Kamera sprechen, das zu wissen, zu Hause sieht nicht nur einer oder zwei auf der Couch, während die beiden anderen immer noch wieder aufs Manuskript geguckt haben und natürlich Fehler gemacht haben, wie transatlantisches Verhältnis reinzunehmen. Ja, oder irgendwelche, wir brauchen ein anderes Narrativ. Das sind Begriffe, die tödlich sind, denn die CDU-Basis kippt sich morgens noch einen Asbach in den Kaffee. Auch das muss man wissen und das muss sich ansprechen. Ja, das hat Laschet sehr gut gemacht.
Wie bewerten Sie denn dann das Angebot von Friedrich Merz, der sich gleich als Wirtschaftsminister angeboten hat? Eine selbstlose Sauerländer-Geste?
Nee, also muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht kapiert. Variante 1, er möchte politisch sterben. Auf der Stelle, auf der Bühne. Variante 2, ein genialer Plan, der sich mir nicht erschließt. Also ich habe es nicht begriffen, weil natürlich sofort eine gigantische Solidarität mit Peter Altmaier das ausgelöst hat. Also ich habe es einfach nicht verstanden. Aber vielleicht steckt da etwas dahinter, was in den Bereich Napoleon geht an genialem Schachzug.
Bei Jens Spahn, der dann gleich mal diesen Moment genutzt hatte, nicht eine Frage zu stellen, sondern gleich in Werbung zu gehen?
Fand ich too much, also wäre nicht nötig gewesen, hat ihn kurzzeitig vielleicht ein bisschen, also hat ihn so Stimmen gekostet bei der Vorstandswahl, aber über kurz oder lang wird man das vergessen, weil dazu ist einfach zu viel los und Spahn ist ein Schäuble-Protégé, ja, und das will schon was heißen, also wenn Wolfgang Schäuble über jemand sagt, ich habe den schon früher als Talent und Begabung erkannt, dann ist das auch definitiv so und die Zeit von Spahn kommt noch.
Und dann gibt's noch den, der sich immer wieder selbst ins Gespräch bringt, zur CDU nicht gehört, sondern zur CSU, ja. Markus Söder. Ja. Wie bewerten Sie ihn?
Sehr gut, also sehr, sehr clever. Er war mal in meiner Show zu Gast und hat mir diesen Jahrhundertsatz gesagt, Moral ist in der Politik keine Kategorie, außer wir wollen jemand schaden. Das ist perfekt. Und ich hoffe sehr, dass er in Bayern bleibt, weil es ist natürlich die genialste Position überhaupt, aus Bayern raus zu sagen, wie es geht, anstatt sich in Berlin krumm und bucklig zu arbeiten.
Zu sagen, wie es geht, wenn man auf die Krise schaut, Bayern kommt sehr viel schlechter aus der Krise und dennoch kommen die schärfsten Maßnahmen aus Bayern. Was für ein Unverhältnis.
Ja, das muss man aber, glaube ich, sagen, liegt schon auch daran, dass die haben eine Grenze zu Österreich, die haben eine Grenze zu Italien mehr oder weniger mit dem Durchgangsland Tirol, die haben eine Grenze zu Tschechien. Also das ist sicher nicht einfach, aber es wird nach außen hin nicht so wahrgenommen, sondern Söder erscheint als der Macher. Und das ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja heutzutage nicht mehr, was ist mit einem los, sondern wie wird er wahrgenommen. Ja?
Möchten Sie sich schon festlegen, wer wird der kommende Kanzler?
Ich glaube, dass Armin Laschet Kanzler wird und mit dem schönen Robert als Kandidat, Spitzenkandidat der Grünen. Und auch das sage ich voraus, der springt schneller in den Dreiteiler nach der Wahl als Joschka Fischer. Das ist auch so eine wichtige Regel. Ein Grüner als Minister ist niemals ein grüner Minister.
Das haben wir ja schon mehrfach erlebt. Ja. Die Bühnen müssen völlig neue Formen entwickeln, um zu überleben, wenn Corona weitergeht. Das ist ein Satz unseres heutigen Gastes, Harald Schmidt. Wie haben Sie denn im vergangenen Jahr im Stuttgarter Schauspielhaus die Programme erlebt und das, was Sie dort geboten haben?
Ja, ich bin nochmal aufgetreten. Ich glaube, es war der 7. März. Kurz danach wurde dicht gemacht. Ja? Ich habe auch in so einer Vorahnung, was ich nie gemacht habe, die erste Reihe komplett abgeklatscht. So ganz verlogen, ja, so wie so ein Volksmusikstar. Und das war's dann. Im Sommer bin ich dreimal in Wien aufgetreten, Open Air, im Park. Das war großartig. Das ist ja aber mittlerweile ja momentan auch nicht möglich. Also ich vermisse es nicht, weil ich sammle natürlich jeden Tag Material, aber es genügt mir für mich. Ja. Also stelle fest, dass mich das Publikum, man könnte fast sagen, stört.
Und dieses Material, was Sie dann sammeln, was machen Sie damit? Schreiben Sie es auf? Legen Sie es irgendwo hin? Planen Sie etwas
ja,
damit?
Ja, ich schreibe es auf. Ich schreibe so Schulhefte voll und dann teilweise dann verbrate ich das jetzt in unserem Gespräch heute Morgen zum Beispiel. Ja.
Was haben Sie da schon abgearbeitet?
Ja, das war ja klar, dass Merz und Laschet und so weiter kommt. Also in gewisser Weise bereite ich mich darauf vor. Ja, jetzt nicht, dass ich es übe, aber ich checke die Themen ab. Und dann lege ich mir schon so Sachen zurecht. Also das ist ja, Schlagfertigkeit heißt ja nur, dass man genügend Material hat im Gedächtnis, dass es einem einfällt, dass man es abruft und dass man dann die Scheu überwindet, es auch abzufeuern.
Das ist ganz interessant, dass Sie das an dieser Stelle sagen. Im vergangene Woche war nämlich Cornelius Meister hier.
Ja.
Und wir hatten eine Sendung mit Ihnen und ihm geplant. Pianist und Dirigent kam jetzt aufgrund von Corona nicht zustande. Und der sagte übrigens über Sie, hören wir gerade mal eben rein.
Diese Präzision hat sich auch dann gezeigt, als Harald Schmidt eben auf der Opernbühne mit Sängern zusammen war. Ich habe es sehr gemocht, er blieb ganz oft bei Proben länger da und ich hatte den Eindruck, er hat mich auch ein bisschen beobachtet, weil ihn das vielleicht auch ein bisschen fasziniert hat, wie so jemand nur mit seinen Armen da irgendwie Musik machen kann. Sehr, sehr herzlich mit ihm.
Und da kamen wir auf diesen Satz, den der Musikkritiker Joachim Kaiser mal gesagt hatte. Wenn man etwas aus dem Ärmel rausschütteln will, dann muss man vorher etwas hineintun.
Ja.
Das zeigen Sie natürlich in erster Linie.
Ja, also die Nummer "Unvorbereitet bin ich am besten" ist Quatsch. Ja, das ist nicht. Es muss dann so aussehen, als würde einem gerade einfallen. Ja, und die Proben waren fantastisch. Also das ist eine unglaublich tolle Produktion da in Stuttgart, diese Ariadne. Meine Lieblingsproben sind die sogenannten Orchestersitzproben. Ja, also wo man einfach nur mit dem Orchester und die Sänger, es wird gar nicht gespielt, sondern man macht es so, als würde man es nochmal durchlaufen lassen. Ja, also ich bin auch fasziniert natürlich, was die Leute können.
Was Cornelius Meister gerade sagte, dass Sie ihn beobachtet haben, also Sie sind ein sehr guter Beobachter, haben Sie sich von Cornelius Meister vielleicht etwas abgeguckt?
Naja, ich habe da eigentlich lieber die Augen geschlossen, weil es mich deprimiert hat, was er alles kann. Ja, er hat die ganze Oper auswendig dirigiert. So, er spielt natürlich auch noch wie ein wahnsinniger Klavier und so. Und das will ich eigentlich nicht sehen, dass jemand so gut Klavier spielen kann, weil ich das halt nicht kann. Ja, also ich weiß dann schon, wo für mich die Schwierigkeiten wären. Aber das ist genauso, zum Beispiel jemand, den ich sehr bewundere, das sind die Korrepetitoren zum Beispiel, die wir da haben. Die Frau heißt Rita Kaufmann. Das ist Wahnsinn. Die kommen mehr oder weniger, kommen die da im Anorak rein, setzen sich hin und spielen 2,5 Stunden ohne einen Fehler.
Sie hatten jetzt eine Sprechrolle in Ariadne auf Naxos, ja. Die des Haushofmeisters. Ja. Wie lernen Sie denn am besten? Übers Gehör oder visuell?
Nee, ich blättere sozusagen in Gedanken um. Ja, also der Text ist natürlich, der Text Hugo von Hofmannsthal, der ist ein bisschen geschraubt auch. Den musste ich schon richtig büffeln. Dann habe ich mir auch Aufführungen auf YouTube angeguckt, um einfach das mit der Musik proben zu können.
Die ja? Präzision zu erreichen.
Ja, es muss ja auf den Takt kommen, oder? Man hat eine gewisse Freiheit, aber es muss schon präzise sein. Da steht dann auch Maestro Meister streng unten und gibt den Takt vor. Ja? Was ja auch seine Aufgabe ist. Aber das wird schon richtig gebüffelt. Aber es ist kurz und der große Vorteil ist, ich hatte nur eine Übernahmeprobe. Das hat ja vorher schon der Schauspieler André Jung gemacht, ein paar Jahre vorher. Der machte das dann nicht mehr und ich habe es übernommen. Das heißt, es war schon klar, wie die Inszenierung aussieht. Das ist eigentlich mein Lieblingsding, wenn schon klar ist, geh von links nach rechts. Also ich bin überhaupt nicht an Proben interessiert, wo ich erstmal die Figur suche oder so.
Nichts entwickeln, sondern
guten Morgen, ja, lern deinen Text, mach den Kollegen keinen Schatten, stoß nicht an die Möbel, Robert Mitchum.
Wie war denn eigentlich Ihr Operndebüt?
Für mich war es grandios. Also ich war froh, dass ich unfallfrei durchgekommen bin, weil da geht natürlich die Post ab. Ja, da sitzt ja natürlich dann schon mal unten das Orchester. Und wenn das Ding, im Schauspiel kann ich ja theoretisch gesehen es ein bisschen verlangsamen oder ich kann auch mal, was weiß ich, improvisieren oder so, ja. Aber dort läuft das Ding natürlich durch. Und mir hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also das ist, die Energie ist natürlich eine ganz andere, wenn das mit einem Orchester und einer Musik ist. Im Schauspiel muss das ja alles sozusagen von null selber hochgehoben werden.
Wenn Harald Schmidt auf die Bühne kommt, dann ist die Erwartungshaltung, der Mann macht gleich einen Witz.
Ja.
Wie gehen Sie damit um? Juckt es Sie dann manchmal in einer Situation, etwas womöglich zu sprengen?
Nein, das ist ja, das geht in so eine Rolle, weil die ja klein ist. Ja, da mache ich auch keinen Witz. Die Leute, die in Ariadna auf Naxos gehen, gehen da eigentlich rein, weil sie die Arie der Zerbinetta hören wollen. Ja, das ist einer der Superhits der Opernliteratur. Und ich glaube, die meisten haben das auch gar nicht mitgekriegt, dass ich das bin, weil ich hatte dann irgendwie so eine blonde Perücke auf und so. Und also das, ich habe nicht weiter gestört. Ja, und es hat für die Wiederaufnahme, glaube ich, geholfen, weil ich Interviews gegeben habe und dann auch gegenüber Journalisten, die nicht so fit waren, den großen Opernhänger raushängen lassen konnte, ja, was ich mir halt angelesen hatte oder was ich halt aufgeschnappt habe in der Kantine.
Ja, man schnappt ja so viel auf. Cornelius Meister erzählte vergangene Woche, dass Ariadne auf Naxos sogar in Stuttgart uraufgeführt worden ist.
Und 1912. Das Harmonium, das im Orchester gespielt wird, ist noch das der Uraufführung. Ja, also das
hört man vielleicht nicht raus, oder?
Das hört man überhaupt nicht raus. Also das ist so ein Kennersatz, den ich mir halt drauf geschafft habe. Ja.
Und als Schauspielschüler waren Sie in Stuttgart, Ensemblemitglied waren Sie auch von 2007 bis 2011. Was raten Sie denn aktuell Schauspielschülern?
Ja, glaube 1000%ig an dich, mach dein Ding und lass dich nicht von irgendwelchen Meinungen, die du links oder rechts hörst, irritieren. Also der Beruf hat sich so gewandelt. Ja, ich habe gehört, dass zum Beispiel beim ZDF für Serien, für die kleineren Rollen, jüngeren Rollen, nicht mehr engagiert wird, ob der überhaupt den Job kann, sondern wie viele Follower er in den Netzwerken hat. Und das ist natürlich was ich sozusagen gerade noch begreife, diesen Satz. Aber ich meine, als ich angefangen habe, ist es fast ein halbes Jahrhundert her, da sah das ganz anders aus. Da gab es noch Ensembles und so. Das gibt's ja heute in dem Sinn gar nicht mehr, dass jemand 20, 30 Jahre lang am selben Theater ist. Vielleicht auch gut so.
Das heißt, die Leistung tritt zurück?
In gewissen Formaten. Also wenn Sie in einer guten Inszenierung auf der Bühne stehen, nützen Ihnen die Follower nichts, dann müssen Sie das bringen, dann müssen Sie es können. Aber jetzt so diese sprechenden Sixpacks, die wir in den Vorabendserien sehen und so weiter, da ist es eigentlich egal. Oder auch irgendwelche Spätgirlies, die sozusagen schon die Darmspiegelung auf Bild.de veröffentlichen, bevor sie an Bord kommen im Traumschiff. Ja, da spielt es eigentlich keine Rolle, ob die das... Die sind ja abends so glücklich, wenn sie den Text können.
Ja. Da ist ja auch eine gewisse Kritik an den sogenannten sozialen Medien rauszuhören. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Keine, weil ich bin nirgends. Ich kriege es auch nicht mit. Ich höre ab und zu mal, wenn ich mich progressiv über Familienpolitik äußere, dass mir dann Leute sagen, was glaubst du, was im Netz los war? Aber ich kriege es nicht mit, weil ich lese es wirklich nicht. Mit der ganz einfachen Begründung, es interessiert mich nicht.
Das ist ja auch eine ganz gesunde Einstellung, denn Shitstorm, manchmal hat man den Eindruck, ja sogar im Kabarett, in der Satire, ja, ist ein Shitstorm eine Auszeichnung, ein Ritterschlag, so wie früher, wenn der BR einen ausgeblendet hat.
Ja, aber das ist natürlich lange, 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 lange her. Ne? Also das ist heutzutage, so eine BR-Ausblendung war ein Ritterschlag, heute kann das ein Shitstorm, je nachdem worum es geht, schon sein, dass es vielleicht ein Karriereende ist oder ein starker Krieg. Also ich weiß es nicht, weil ich mich wirklich, ich habe auch nichts mitzuteilen. Ich möchte auch keine Fotos kriegen von jemand, der gerade super lecker Pizza isst oder so. Ja, mir ist es auch wurscht, wer gerade am Strand von Copacabana steht. Also ich bin nicht in den sozialen Netzwerken und insofern lassen die mich unberührt.
Ein neues Format könnte heißen, was nun, Herr Schmidt? Ja. Wir experimentieren gleich mal kurz nach 11. Harald Schmidt, Sie haben Ihre kindliche Neugier mal angesprochen, die so wichtig ist für die Lust am Theater. Wie steht's gerade um die kindliche Neugier?
Ja, die ist natürlich nach wie vor vorhanden, nicht mehr ganz so kindlich, ja, jetzt doch eher schon gesetzter Mittelstand. Aber ich bin einfach also mich interessiert sehr vieles und nichts gleichzeitig. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht so in ein Thema reinziehen lässt, sondern man nimmt so wahr, was so an Strömungen gerade angeboten werden, ja. Und da interessiert mich, also ich bin schon Nachrichten-Junkie.
Dann gehen wir es vielleicht gerade mal durch. Harald Schmidt gibt Antworten auf Zukunftsfragen, denn ein neues Format könnte heißen, was nun, Herr Schmidt? Ja. Dann sagen Sie doch
Frau
mal,
Schausten.
Es wird heute, kommen die neuen Corona-Maßnahmen, ja, die Beschlüsse darüber, wie werden die aussehen?
Ich schätze, man wird einen bundeseinheitlichen Härtegrad vorlegen, weil die Meinung jetzt doch ist bei den Experten, wir müssen jetzt mal 2-3 Wochen richtig dicht machen, sonst kriegen wir es nicht in den Griff.
Der Härtegrad sieht wie aus, Ausgangssperre?
Das weiß ich nicht, aber doch orientiert an dem, was in Frankreich und Irland vor ein paar Wochen schon praktiziert wurde. Und vielleicht auch totale Kontaktsperre, also auch nicht mehr nur noch mit 14 Verwandten aus 3 Patchwork-Familien zwischen 4 und 6, sondern einfach winken aus dem Fenster.
Was macht Angela Merkel nach ihrer Kanzlerschaft?
Ich glaube, sie wird erstmal versuchen, runterzukommen von diesem doch enormen Stress als Kanzlerin. Und dann bin ich ehrlich gesagt sehr neugierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder stark wissenschaftlich interessiert und arbeitet. Mit Vorträgen oder mit Konferenzen oder... Kann man nicht vorstellen, dass sie wie die Obamas Wasserski fährt bei Richard Branson in der Karibik.
Wandern,
wenn es wieder möglich ist. Ja, wandern, Langlauf fahren. Also, und ich glaube, sie ist nach wie vor eine wissenschaftlich sehr, sehr interessiert.
Beim Jahresrückblick 2021, was wird Ihr persönliches Highlight sein?
Das überraschend schlechte Abschneiden der Grünen in der Bundestagswahl, weil noch etwas passieren wird, was wirklich überhaupt keiner auf der Liste hat und was endgültig die Zeit für emotionale Folklore beendet.
Nämlich was?
Das weiß ich eben nicht. Die Pandemie, die hat ja auch keiner auf der Rechnung. Ja, also es kann wirklich irgendetwas, was nicht im Bereich des heute Vorstellbaren liegt.
Im vergangenen Jahr verstarb Herbert Feuerstein mit 83 Jahren. Hatten Sie eigentlich noch Kontakt?
Nein, aber wir hatten kaum Kontakt. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses private Kontakt haben von Leuten, die sehr, sehr, sehr eng auf der Bühne zusammenarbeiten. Das ist nicht gut, weil man verpulvert sich.
Sie mussten ihm, glaube ich, in Schmiteinander mal versprechen, vor ihm zu gehen. Ja. Wie war denn diese Situation entstanden?
Wir standen da in Hasenkostümen und beschimpften uns, was das Team immer sehr irritiert hat. Wir drehten irgendeinen Sketch mit Hasen, wir hatten die Kostüme schon an und hatten die Hasenköpfe unterm Arm. Da gab es noch einen großen Streit zwischen der Maskenbildnerin und dem Kostümausstatter, ob der Hasenkopf Teil der Maske oder des Kostüms ist. Und wir beschimpften uns, was wir aber brauchten, um in Fahrt zu kommen. Und das Team kannte
Sie haben
das
sich
aber.
Tiernamen gegeben.
Ja, das Team kannte das nicht. Und dann sagte er mir, du stirbst zuerst. Und ich sagte, du stirbst zuerst und so. Und kam mit so ein paar medizinischen Begründungen. Er war medizinisch ziemlich fit. Und dann hat er einen Sketch geschrieben, wo meine Beerdigung gedreht wurde auf dem Melatenfriedhof in Köln. Das war sehr lustig. Jetzt ist es anders gekommen. Ne?
Wann haben wir Corona hinter uns?
Ich glaube, das wird nie mehr ganz verschwinden, weil die Viren ja schon viel länger da sind als wir, sehr fleißig, sehr kreativ sind. Und der Punkt ist, dass halt innerhalb von 24 Stunden heutzutage etwas rund um die Welt verteilt wird. Und ich habe eine Virologin gehört, die hat gesagt, es wird deshalb so spät bekannt gegeben, weil niemand möchte, dass man es bei ihm als erstes hat. Dann hat das Virus diesen Namen. Es ist ein The China Virus oder so, ja. Meine Befürchtung ist, dass wir fast noch ein bisschen Sehnsucht nach Corona kriegen, von dem, was an Viren noch alles kommen könnte.
Sie sind häufig auf die Bühne gegangen und haben gesagt, ich bin ein bekennender Hypochonder. Ja. Damit können Sie aufräumen.
Aufhören?
Aufräumen, ja.
Ach so, ja, nee, ich bin kein Hypochonder. Das wurde mir mal irgendwie angedichtet, also habe ich es übernommen, weil es eine gute Nische war, ja. Ich bin aber sehr interessiert an Medizinsendungen. Und Interviews mit Medizinprofessoren, Narkoseärzten, Notärzten und so weiter. Aber ich nehme keine Medikamente und ich habe auch keinen Hausarzt. Also, aber ich bediene das, ja, weil es mich fasziniert, das Thema.
Sie sind interessiert an Medizin, Sie sind interessiert an Politik. Wurden Sie mal gefragt als politischer Berater? Die Satirepartei Die Partei hat ja jetzt Nico Semsrott verloren.
Ja, aber die kann ja den Betrieb einstellen. Also wenn sich der Boss der Satirepartei für einen Witz entschuldigen muss, ist es aus. Das ist das Ende. Also das geht nicht. Sich für einen Witz entschuldigen ist unmöglich. Ja? Und ich bin oft gefragt, warum gehen Sie eigentlich nicht in die Politik? Immer mit der ehrlichen Antwort, was mich stört, sind die Wähler. Also ich hätte keine Lust, Wahlkampf zu machen oder Röschen zu verteilen in der Fußgängerzone oder mich für irgendwas interessieren zu müssen. Also ich bin heilfroh, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen, den ich mir sehr, sehr, sehr anstrengend vorstelle.
Wie steht's um die Meinungsfreiheit? Haben Sie den Eindruck, die ist in Gefahr?
Nein, man muss sich natürlich noch schlauer anstellen als bisher immer, ja. Was man vielleicht politisch ein bisschen eindämmen sollte, ist, dass jeder eine Meinung hat. Also sind doch sehr viele Leute, die eine Meinung haben, wo ich sage, du bist nicht in der Lage, dir eine zu leisten, lass es. Aber ansonsten muss ich natürlich schon, ich muss halt wissen, was ich sage und wo ich sage. Ja, und wie ich es formuliere. Also es gibt ja diesen alten Satz von Karl Kraus, wenn es der Zensor kapiert, ist es schon schlecht. Ja, ich darf nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber nee, ich finde, es macht direkt Spaß, weil man jetzt einfach sozusagen, man muss das Vokabular des Feindes kennenlernen und damit formulieren.
Und wie nehmen Sie die 80 Millionen Virologen wahr, die wir gerade haben?
Die gefallen mir eigentlich sehr gut, weil ich unterscheide zwischen den Virologen, die in den Talkshows sitzen und denen, die in der Uni oder in der Forschung arbeiten und vielleicht mal in einem Einzelgespräch, die wesentlich entspannter sind. Die auch wirklich sagen, also ich gebe schon seit 20 Jahren niemandem mehr die Hand. Das weiß man einfach, dass das ein Übertragungsweg ist. Und ansonsten ist das, ich glaube, dass es hauptsächlich finanziell als Thema werden wird. Also dieser bisschen abgenudelte Satz von Clinton, it's the economy, stupid, das wird bei dem Virus das große Thema werden bis in ein paar Wochen.
Die kommenden Insolvenzen.
Ja, Pleiten, Subventionen, die nicht mehr gezahlt werden können, wenn man sich überlegt, dass der Flugverkehr angeblich auf das Niveau der 80er Jahre zurückgefallen ist. Ja? Also das wird, glaube ich, ein Thema werden.
Und nochmal zurück zur Meinungsfreiheit und zur Satire. Ist die Satire die Möglichkeit, politisch unkorrekt zu sein?
Ja, ich würde es aber doch tarnen. Ja, also Satire ist ja eine Kunstform. Deswegen ist auch immer dieser Begriff der Realsatire, das existiert nicht. Ja. Die Satire ist der Dreh drüber. Es wird aber natürlich sehr schwierig, wenn man sieht jetzt, was in USA los war, wenn man sieht gestern der Prozess Nawalny, wo einfach zwei Tische bei der Polizei reingestellt werden, ab jetzt Gericht, Richterin ist auch schon da. Da wird es natürlich schwierig, mit einem täglichen, also wöchentliches ist eh uninteressant, aber mit einem täglichen Format hinterher zu hecheln, weil die Dinge, die passieren, doch immer absurder werden. Also man muss da mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Wie verarbeite ich das für mich? Das kann aber nicht meiner Meinung nach in einer täglichen Form passieren. Dazu passieren zu viele Dinge, die man bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, und die auch aus aller Welt zusammenkommen, weil man natürlich Nachrichten von überall bekommen kann. 1919 war das, als Kurt Tucholsky sagte, Satire darf alles. Gilt dieser Satz nach wie vor?
Ja, also ich wäre vorsichtig. Ich muss wissen, wer mein Zielpublikum ist. Meine Meinung auch ist, dass es weite Teile auf dem Erdkreis gibt, die nicht Satire tauglich sind, weil sie einfach nicht damit aufgewachsen sind und nicht darin trainiert. Also es ist eine Nischenkunst. Ich kann natürlich den Märtyrer spielen wollen und mich mit diesen Kreisen anlegen, die nicht so da drin firm sind. Aber daran habe ich kein Interesse, weil ich bin ja ein professioneller Conferencier und ich gehe dann gerne nach Dienstschluss wieder nach Hause und habe meine Ruhe.
Wir haben es ja bei anderen beobachtet. Martin Sonneborn haben wir gerade drüber gesprochen, von Die Partei, der sich entschuldigt hat für eine Äußerung. Dieter Nuhr kriegt regelmäßig einen Shitstorm, hat gesagt, ich muss mich für manche Äußerungen nicht rechtfertigen. Jetzt tut das doch in manchen Dingen. Was ist das für eine Entwicklung?
Naja, ich kann das nicht mehr richtig beurteilen, weil der Dieter Nuhr ist also erstens mal ein sehr, sehr netter Kollege und zweitens mal unglaublich erfolgreich. Also wenn nicht Corona ist, hat er ja Riesentourneen am Start und so weiter. Da muss man sich natürlich anders damit auseinandersetzen. Das habe ich ja alles nicht mehr. Ja, ich sitze eigentlich zu Hause und gucke in meinen Laptop rein, wer gerade wieder welchen Stress hat. Und sagt, Gott sei Dank zieht es an mir vorbei.
Ja, wir schauen gleich mal auf Sie als Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung, Harald Schmidt. Wir wollten über Geld reden. Als Gerne. Fünffacher Vater, ja. Welche Lektion in Sachen Geld haben Sie denn Ihren Kindern im Umgang mit Geld mitgegeben?
Geh nie in die Miesen, nimm keinen Kredit auf. Meine Kinder sind aber, muss man sagen, nicht sehr an Geld interessiert. Also das Thema interessiert sie auch nicht. Das ist eigentlich was in den Schulen, finde ich, unterrichtet gehört. Ja? Die wussten eigentlich nicht so richtig, was ein Girokonto ist oder eine Kreditkarte oder eine Überweisung oder so. Das, eigentlich bei so einem unglaublich wichtigen Thema lassen die Schulen die Kinder völlig alleine.
Ja, früher hieß es ja mal, die Generationen haben so einen Job in der Bank angestrebt. Ja. Inzwischen ignorieren die jungen Leute Banker nicht mal mehr, weil die es gar nicht wert sind, ignoriert zu werden.
Ja, die wissen auch gar nicht mehr im Grunde, dass es eine Bank gibt, weil das machen die irgendwie, ich weiß nicht, wie das alles geht. Alles mit dem Handy. Man hält das Handy woran oder man tippt mal kurz drauf und rums, schon ist im Cyber eine Million verschwunden. Also keine Ahnung, ich bin ja noch ein klassischer Bankkunde.
Womit haben Sie denn Ihr allererstes Geld verdient?
Mit Orgeln in der katholischen St. Johannes-Gemeinde in Nürtingen.
Das haben Sie 10 Jahre lang, glaube ich, gemacht. Ja, ne?
3 Mark pro Gottesdienst und als ich dann die sogenannte C-Prüfung hatte, 15.
Da kann man sich also auch hocharbeiten.
Da kann man sich hocharbeiten und man lernt vor allen Dingen halt, dass man nur ausgeben kann, was man eingenommen hat.
Über die Musik wollten wir eigentlich gleich noch sprechen, deswegen stellen wir das Orgeln gerade mal zurück. Gerne. Sie sind ja in Neu-Ulm geboren, in Nürtingen aufgewachsen. Wo haben Sie das allererste Mal Ihre Wirkung auf Publikum getestet? Wahrscheinlich nicht an der Kirchenorgel, sondern schon vorher.
Ja, zu Hause beim Kaffee trinken, als ich Nachbarn nachgemacht habe oder Lehrer. Ich habe da eigentlich durchgeredet, so sonntags beim Kaffeeklatsch.
Dann waren Sie wahrscheinlich auch der Klassenclown.
Ja, und dann später auch der Schulclown.
Astrid von Sichert, eine ehemalige Klassenkameradin, soll gesagt haben, sie war nicht nur Klassenclown, sondern auch Mädchenschreck. Wegen Ihnen sei sie Psychologin geworden. Hat sie Ihnen das mal erzählt?
Das hat sie mir auf der Bühne erzählt, weil wir sind zusammen aufgetreten letztes Jahr im Dezember bei irgendwie 40.000 Jahre Hölderlin-Gymnasium Nürtingen. Da sind wir in der Stadthalle Nürtingen aufgetreten. Das war sehr, sehr lustig. Und ich finde toll, dass sie das sich sofort bereit erklärt hat, mit mir das zu machen. Aber ich hatte sie auch sehr, sehr positiv in Erinnerung und es war ein toller Abend. Mir war aber nicht klar, was da alles haften geblieben ist, was ich denen alles angetan habe.
Ja, ganz ungewöhnliche Geschichten. Sie hat dann nämlich gesagt, sie sollen über ihre Klassenkameradinnen ein Menstruationstagebuch, einen Menstruationskalender geführt haben. Was wollten Sie mit diesen Daten?
Ja, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wie mein späteres Leben zeigt, bin ich mit dem weiblichen Zyklus nicht so allzu sehr vertraut.
Nein, inzwischen gibt es das online. Ich dachte, Sie sind vielleicht Trendsetter gewesen und haben damals ein Start-up quasi gegründet.
Daran konnte ich mich nicht erinnern. Aber es war mit Sicherheit eine Fake-Nummer. Also es war biologisch nicht richtig, nur um zu schocken. Also ich habe wahrscheinlich im Kalender irgendwas angekreuzt oder so, aber daran hatte ich keine Erinnerung mehr.
Das war die Provokation, die Sie da schon geübt
Vermutlich.
Haben.
Vermutlich. Es war eigentlich eine Form, um an Sie ranzukommen, die aber merkwürdigerweise nicht funktioniert hat.
Komisch.
Ich verstehe es auch nicht. Ja.
Und jetzt haben Sie aber an der Enttabuisierung der Menstruation gearbeitet.
Ich? Ja. In Stuttgart?
Ja, und zwar mit zwei Gründerinnen waren Sie im Schauspielhaus und da haben Sie die Feministin in sich entdeckt oder die war vermutlich vorher schon da?
Ich habe mir den Text drauf geschafft, den man sozusagen als Feminist drauf haben muss. Das haben wir vorher schon gesagt, dass einfach Friedrich Merz den Fehler gemacht hat, seine Töchter als Beweismittel anzuführen. Geht nicht. Ich muss unabhängig von Töchtern Feminist sein. Und ich kenne mittlerweile das Vokabular und das sind zwei Unternehmerinnen, ich glaube eine aus Stuttgart, die also die Enttabuisierung und auch biologisch gerechte Tampons, Binden, Menstruationstassen, ich wusste gar nicht, dass es das alles gibt, ja. Und ich musste mir dann für den Abend so einen ganz seriösen, wissenschaftlichen Touch
Na, das können Sie doch.
Ich glaube, dass mir das geglückt ist, weil eigentlich wäre mir natürlich ein billig Stammtischwitz nach dem anderen eingefallen, ja. Aber das musste ich an dem Abend, also ich wollte das den beiden Frauen an dem Abend nicht zumuten, weil die waren sehr gut
und
ich wollte die präsentieren.
Und es wäre wahrscheinlich auch die falsche Zielgruppe gewesen, dann mit den Stammtischwitzen, oder?
Nee, unten saß ja mein Publikum, also was sozusagen, das ist ja dieser Kölner Satz, wenn der Rock noch ein bisschen kürzer ist, hängt der Faden raus. So, vom Taxifahrer an der Ampel, ja. Und das war eigentlich das Publikum schon, also, aber ich wusste, dass von der Performance her erwartet wird, ich bin unglaublich feministisch und ich selber empfinde eigentlich den Penis hauptsächlich als Hindernis beim Gehen.
Welche neue Rolle haben Sie noch an sich entdeckt, außer die des Feministen?
Den Greta-Verehrer, den Umweltfreund.
Ja, das muss inzwischen auch sein.
Der jetzt natürlich den Satz feiert von Grünen, bitte benutzen Sie den eigenen PKW wegen Coronavirus. Ja. Die Nachhaltigkeit. Einfach, weil ich seit 20 Jahren dieselben Schuhe anhabe, weil ich zu faul bin, neue zu kaufen. Habe aber jetzt entdeckt, dass das nachhaltig ist.
Jetzt muss ich mal eben unter den Tisch gucken, das glaube ich Ihnen nicht.
Hier, schauen Sie da.
Das sind neue Sohlen, Herr Schmidt.
Nein,
Sie haben
nein, das sind die alten Sohlen, die können Sie gar nicht neu besohlen. Das ist ein italienischer Hersteller, ganz toll bezahlte Mitarbeiterinnen. Und der Schuster sagt mir, der kommt von drüben, aber ist in Köln, ich kann da aber nie mehr die Originalsohlen drauf machen. Deswegen sind die schon krumm gelaufen.
Und was man zu Ihrer Kleidung auch sagen muss, man sieht Sie selten im Rollkragenpullover, jetzt ganz leger.
Ja.
Und die Frisur sitzt. Wie klappt das in Corona-Zeiten?
Wieso die Frisur sitzt?
Ja.
Ja, weil das ist bei mir wahrscheinlich hormonell bedingt, wahrscheinlich durch böse Plastikteile im Joghurt. Die Haare wachsen nicht mehr so schnell. Also ich war vor 4 Wochen beim Friseur und allzu vieles tut sich nicht mehr. Ja.
Wir sprechen gerade schon über Musik. Bob Dylan haben Sie Erlebnisse erzählt, dass Sie mal nach ihm aufgetreten sind in der Stadthalle in Balingen. Ja. Lassen Sie die SWR1-Hörerinnen und Hörer an diesem Erlebnis teilhaben.
Der Veranstalter Bob, wie wir sagen, war am Tag vor mir da. Der Veranstalter war erbost, weil ich sagte, ist ja toll, dass Bob Dylan da war. Hör mal auf mit dem Herr Dylan, den habe ich im Kleidercontainer, habe ich den auf Bühne schieben müssen. Dann habe ich in 5 Hotels bis Stuttgart, nein, habe ich für ihn ganze Flure reservieren müssen. Dann war die Show zu Ende, dann ist er in den Bus eingestiegen, dann hat es bloß noch geheißen, Weiße Straße, go! Und wo der Herr Dylan pennt hat, weiß ich bis heute noch nicht. Hören wir auf mit Bob Dylan. Und das ist Bob in Balingen.
Wäre das ein Kandidat für Ihre Sendung gewesen, hätten Sie den gern gehabt?
Ja, natürlich, das ist klar, Bob Dylan. Aber er ist ja nur, glaube ich, einmal aufgetreten in der allerletzten Sendung von David Letterman. Aber ich hatte Robert Plant, ich hatte David Bowie, ich hatte Iggy Pop, also ich hatte schon die Top-Leute da.
Bei welcher Musik, ich konnte jetzt Ihre Füße während dieser 2-Stunden-Sendung nicht so im Detail beobachten. Wo haben Sie mitgewippt? Was ist so eine Musik?
Eigentlich bei Iggy Pop sowieso, weil Iggy Pop trat auf in einer durchsichtigen Kunststoffhose und sonst nichts. Das war vor Hashtag MeToo, die Damen in meinem Team flippten aus. Ja. Mhm. Und ich wippe eigentlich ganz klar mit bei neuer Musik wie Status Quo, Rockin' All Over the World oder auch Linda Ronstadt, That Will Be the Day When You Die, also aktuelle Sachen. Schöner Vierer ohne Steuermann, ja. Und ich muss noch eine Melodie erkennen und ich muss noch den Rhythmus erkennen. Also dieser allzu technisch bearbeitete ist nichts für mich.
Ekstatische Bewegungen entlockt Ihnen dann welche Musik?
Habe ich erlebt, als ich mal bei Eric Clapton war in der Köln Arena, wo die Klientel Durchschnitt 68 nur einmal aufsprang, als es hieß Kokain, Kokain, Kokain. Und dann sagte man mit der Lederweste und dem Pferdeschwanz aus Resthaar wieder ins Gestühl.
Wo haben Sie sich zuletzt unter der Dusche erwischt, wo Sie mitgesungen haben? Bei welcher Musik?
Kaum. Also ich singe eigentlich nahezu permanent Fly me to the moon, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- einen 20-Minuten-Block auf der Bühne. Und Sie können sich vorstellen, welche Arroganz das dem Publikum gegenüber bedeutet, 20 Minuten darüber zu sprechen, dass Sie Come Fly With Me mit Fly Me To The Moon verwechselt haben. Und ich war mit dem Traumschiff in Acapulco. Es ist fantastisch, aber leider stehen die Panzer vor den Fischrestaurants, also die Zeit von Johnny Weissmüller ist vorbei.
Wir wollten noch über Ihre Zeit als Organist in Nürtingen sprechen. 10 Jahre haben Sie das gemacht und Sie haben immer noch engen Kontakt zu einem Organisten, jetzt in Köln, glaube ich, Winfried Bönig.
Ja.
Und diese Kirchenorgel, das ist ja schon ein ganz besonders großer, bombastischer Sound. Ja. Ich habe das einmal erlebt als Klavierschülerin. Mir hat das Respekt eingeflößt. Stehen Sie da drauf?
Naja, also mit jemand wie Winfried Bönig, da kann ich mich nicht mal ansatzweise vergleichen. Der ist Domorganist in Köln. Ja, es gibt übrigens eine Reihe von fantastischen Domorganisten. Das kann sich die Kirche noch leisten. Und die Gefahr bei so einer Superorgel wie im Dom oder auch im Dom von Speyer ist ja, dass die Orgel einen überwältigt. Also es sind 5 Manuale, ich weiß nicht wie viel, 140 Register oder so. Da muss ich ja sehr genau wissen, was ich mache, sonst überfordert mich das Ding. Aber ich konnte ja die Stücke technisch gar nicht. Ich habe ja teilweise so falsch gespielt, dass man die Choräle nicht mehr erkannt hat.
Wann haben Sie zuletzt gespielt?
Orgel? Mhm. Lange, lange her. Seit ich dann auch einmal neben diesen Cracks stand, habe ich nicht mal mehr die Tasten auf die Finger gelegt, weil es ist einfach dieses mitleidige, pädagogische Unterstützen nicht schlecht, das tut weh. Ja.
Bei der Amtseinführung von Joe Biden wird Lady Gaga die Nationalhymne singen. Welche Empfehlung haben Sie?
Für Lady Gaga?
Wer sollte es an Ihrer Meinung nach machen?
Die Nationalhymne singen? Mhm. In Deutschland?
Nee, jetzt statt Lady Gaga. Haben Sie vielleicht eine andere Empfehlung?
Oder? Ich finde die genau richtig. Ich finde die faszinierend, was die auch für einen Weg gemacht hat. Und ich würde sagen, zügig singen, weil Joe ist 78. Also wir wünschen ihm nur das Beste, aber es könnte sein, dass wir schneller eine Präsidentin haben, als wir es uns wünschen.
Um Ihre Fähigkeiten als Orakel nochmal zu befragen, was wird aus Donald Trump?
Schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass er businessmäßig versuchen wird, irgendwie durchzustarten mit sowas wie einem eigenen Sender oder so. Aber ich glaube, dass doch viele jetzt von ihm abfallen und dass er vermutlich auch juristische Schwierigkeiten kriegt. Und vor allem der Nimbus des Unbesiegbaren ist weg. Ja, also ich glaube, dass es geschäftlich für ihn nicht einfach werden wird, wo jetzt auch so ein topseriöses Institut wie die Deutsche Bank nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Das muss man sich immer alles vor Augen halten. Ne?
Sie kommen gerade richtig in Plauderlaune und ich gucke auf die Uhr und stelle fest, verdammt, unsere Zeit ist um.
Ja, ich kann ja in ein paar Jahren wiederkommen.
Das machen Sie unbedingt und die Kollegen der anderen Redaktionen stehen draußen schon Schlange. Also bleiben Sie einfach sitzen und erzählen Sie noch weiter. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung, war ein großer Spaß für mich.
Eins gehört. SWR